Also heute möchte ich diesen Zusammenhang Avantgarde und Totalitarismus abschließen, um dann in der nächsten Woche überzugehen zu Foucault. Und ich möchte auch das Buch von Hannah Arendt, Elemente, Ursprünge, totale Herrschaft, darstellen, allerdings nur ein Fragment und nur in Bezug auf eine bestimmte Diskussion, nicht das ganze dicke Buch. Vielleicht nur ein paar Hinweise auf den Kontext des Buches und dann versuche ich zu beschreiben, in welchem Kontext ich dieses Buch zitieren möchte und was für mich da wichtig ist. Also das Buch ist eigentlich bekannt wegen seiner sogenannten Totalitarismus-These. Das heißt, Hannah Arendt beschreibt die totalitäre Herrschaft als eine Struktur, als eine Staatsform oder gesellschaftliche Form, die ja sowohl in Russland der Stalinzeit wie auch in Deutschland der Hitlerzeit gleichermaßen vertreten war. Das heißt, sie unterscheidet im Grunde zwischen Nationalsozialismus, Hitlersche Prägung und Sozialismus, Steinsche Prägung nicht. Ja, für sie ist das ein System, eben der Totalitarismus. Und das ist ja eine extrem unpopuläre These immer gewesen und bleibt sie auch. Sie bleibt es auch, vor allem in den USA. Und ich war oft mit diesem Vorwurf konfrontiert, als ich in einem anderen Zusammenhang über die Kunst der 30er Jahre, vor allem deutsche und russische Kunst dieser Zeit, als totalitäre Kunst erzählt habe. Also diese Bezeichnung totalitäre Kunst hat bei meinen Zuhörern, sei es Studenten oder Professoren, sofort sozusagen auf einen Widerspruch gestoßen. Und man hat mir sofort, also in der ersten Frage, vorgeworfen, der Totalitarismus-These zu folgen und unkritisch Hannah Arendt-Positionen zu übernehmen, was er auch nicht wollte. Ja. Ich kannte das Buch nicht so gut, habe ein bisschen durchgeblättert, als ich das geschrieben habe. Also wie gesagt, diese Gleichsetzung zwischen Stalinismus und Faschismus bleibt extrem unpopulär, war besonders unpopulär in der Zeit, als Hannah Arendt dieses Buch geschrieben hat. Also das Buch ist ja sehr isoliert geblieben. Und wenn heute sozusagen über die Gleichsetzung zwischen Stalinismus und Faschismus gesprochen wird, dann meistens werden sozusagen die Zahlen der Toten verglichen. Ja? Und das ist bei denen so viel und bei denen so viel, was relativ absurd ist. Ein größeres Erdbeben oder eben Anschlag einer Komete wie Deep Impact hätte da ausgereicht. Da braucht man dafür keinen Totalitarismus. Nun, Hannah Arendt ist sicherlich viel intelligenter und beschreibt sozusagen nicht die Zahlen, vergleicht nicht die Zahlen, sondern vergleicht die Herrschaftsstrukturen und versucht nachzuweisen, dass diese Herrschaftsstrukturen praktisch identisch sind. Ich würde allerdings behaupten, dass wenn das Buch überhaupt einen Nachteil hat oder ein gewisser Fehler in sich enthält, dann liegt dieser Fehler nicht dort, wo man nach diesem Fehler eigentlich sucht. Das heißt, nicht dort, wo man sagt, Nationalsozialismus und Kommunismus sind dermaßen singulär, dass man sie gar nicht vergleichen, gleichsetzen kann und sozusagen subsumieren kann unter einen Begriff. Ich würde sagen, dass Hannah Arendt zu diesem Vorwurf den Leser verleitet, aber eben dadurch, dass sie ihre Beschreibung so eingrenzt. Übrigens, sie hat übernommen dieses Wort Totalitarismus, das war weder in Russland noch in Deutschland gebräuchlich, sondern das Wort kommt aus dem Italienischen und war im Grunde zunächst einmal die Selbstbezeichnung des italienischen Faschismus. Das heißt, das Wort Totalitarismus war positiv gebraucht in der italienischen Polemik der 20er Jahre, wurde auch bekannt durch diese Polemik, wurde auch durch die Übersetzung der italienischen Texte, auch aus der Italien bekannt, und wurde dann polemisch sozusagen jetzt wiederum gegen gewisse Regime verwendet in den 30er Jahren. Das heißt, das Wort Totalitarismus selber kommt nicht, also weder von Russland noch von Deutschland. Und wenn man die Situation der 30er Jahre vor Augen führt, überall in Europa und auch außerhalb Europas, ja, nicht wahr? Überall hatten wir totalitäre Strukturen. Also nicht nur in Deutschland oder Russland, sondern eben Italien und Spanien und Argentinien, ja, siehe Evita und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben im Grunde, also 30er, 40er Jahre war die Ära des Totalitarismus, und sogar in Amerika und in England und Frankreich sowieso gab es sehr ausgeprägte totalitäre Strukturen und Strömungen und Haltungen und so weiter und so fort. Das heißt, die Frage nach dem Totalitarismus würde ich absolut anders stellen. Ich würde sagen, das ist eine Haltung oder eine Grundstruktur oder ein Ideal oder ein gesellschaftliches Ideal und gesellschaftliche Praxis ja auch eine gewisse Zeit, das heißt 30er, 40er Jahre. Und viele verschiedene Ideologien, unterschiedliche Ideologien sind ja gegangen durch diese Phase. Man kann kommunistische Ideologie und Marxismus und das alles sich sehr gut vorstellen, auch ohne diese Phase. Man kann sich Rassentheorie und Faschismus ganz gut vorstellen, auch innerhalb eines demokratischen Systems, als eine Partei, als eine Haltung, sogar als eine dominierende Haltung ohne totalitäre Strukturen. Man vergisst ja oft, dass da auch zum Beispiel Staaten waren, die als Ideologie nicht Rassentheorie, durchaus totalitär war, also extrem totalitär. Die kroatische Staat zum Beispiel in der Zeit, gründet auf der katholischen Lehre von mir, ja, also genauso Spanien, das nicht so extrem war trotzdem. Das heißt, was auch immer man da nimmt, was für eine Ideologie, man kann sagen, die ist ja gegangen durch diese totalitäre Phase, und diese totalitäre Praxis war einfach typisch für diese Zeit. Das heißt, die Tatsache, dass stalinistischer Staat oder nationalsozialistischer Staat tatsächlich zwei sehr nah aneinander, also sehr vergleichbare, fast identische Strukturen darstellten, bedeutet nicht, dass wir etwa Faschismus oder Kommunismus gleichsetzen sollen. Ja, Faschismus in einer unter anderen Bedingungen spielt absolut andere Rolle, funktioniert anders als der Kommunismus. Das heißt, die strukturelle Ähnlichkeit der totalitären Staaten in den 30er, 40er Jahren bedeutet keineswegs, man auf keinen Fall die Gleichsetzung zwischen Kommunismus und Faschismus als Ideologien. Weil diese Ideologien können unter anderen Umständen, in anderen Konstellationen absolut unterschiedliche Rolle spielen. Es ist nur so eine Zeit, ja, und in dieser Zeit und in dieser Struktur war es eben diese Ähnlichkeit da, und zwar eine strukturelle Ähnlichkeit, die weitgehend, und darüber schreibt auch Arendt, weitgehend und unabhängig war von dem Inhalt der Ideologie, sondern die war sozusagen bestimmt durch andere Bedingungen. Und auch in vielen anderen Hinsichten ist ja Hannah Arendt sehr isoliert geblieben, auch in ihrer Analyse des Antisemitismus auch bis jetzt. Ich möchte aber sie sozusagen als Zeugen rufen in eine andere Verhandlung. Und zwar, ich möchte ja zurückkommen zu dem Thema, das wir letztes Mal besprochen haben. Und zwar dem Thema Entgrenzung. Und zwar in einem ganz bestimmten Zusammenhang. Dieser Zusammenhang wird auch entscheidend sein im Grunde für Diskussionen über Foucault und viele andere Autoren, nämlich dass Entgrenzung ist ja allgemein verstanden, wird ja allgemein verstanden als, sagen wir, Befreiung, als Emanzipation. So im weitesten Sinne des Wortes. Und das ist eben der Punkt, den ich heute reflektieren will, auf den ich mich heute konzentrieren will, das heißt diese Gleichsetzung, also nicht Kommunismus, Faschismus, sondern Gleichsetzung, Entgrenzung, Emanzipation, Befreiung. Warum eigentlich erfahren wir oder konzeptualisieren wir die Figur der Entgrenzung als Befreiung? Ich habe schon erwähnt einige Momente oder einige Figuren, diskursive Figuren, Kulturkonstellationen, die dazu geführt haben, dass die Entgrenzung als kulturell-gesellschaftlicher Vorgang so eine zentrale Bedeutung bekommen hat. Erstens, es ist sozusagen die Expansion der Technik, die dermaßen zugenommen hat am Anfang des 20. Jahrhunderts, dass man das Gefühl hatte, die ganze Welt umgestalten zu können durch die Technik, mittels der Technik. Das heißt, die Technik war nicht mehr Mittel zur Entscheidung oder zur Lösung einer endlichen Aufgabe innerhalb einer im Grunde fertigen Welt, also von Gott geschaffenen Welt, also von den Gesetzen der Natur regierten Welt. Sondern die Technik wurde verstanden als umstrukturierende ganze Welt, als die Chance und die Möglichkeit zu umstrukturieren der ganze Welt, die ganze Bedingungen der menschlichen Existenz, die ja auch nach neuen Lösungen fordert und auch nach neuen Aufgaben und so weiter. Ja, das heißt, der Vorgang der Technik ist ja unendlich und entgrenzt geworden. Es konnte nicht mehr sozusagen gestoppt werden bei der nicht mehr beendet werden, die lösen keine endlichen Aufgaben. Der zweite Moment, was ich angestrahlt habe, aber nicht so nicht betont habe, das ist das Thema der Kritik. Es kam ein gewisser Punkt, an dem jeder wollte, und diese sozusagen historische Episode, sagen wir so, die ist ja bis heute da. Jeder wollte kritisch sein. Ja. Das heißt, irgendwann haben alle Menschen, oder zumindest diejenigen, die sich für intellektuelle oder kulturell aktive oder Künstler oder was auch immer Schriftsteller halten, ihre Grundhaltung ist eine kritische geworden. Was ist das ja eigentlich? Also warum will man unbedingt kritisch sein? Das ist irgendwie nicht ohne weiteres plausibel. Der Grund ist sicherlich das Totalitäre oder das Totale einer kritischen Einstellung. Das heißt, der Vorgang der Kritik ist ja ein religiöser Vorgang. Ist ein unendlicher Vorgang. Man kann alles kritisieren, was man will. Und was man sieht, was man trifft, was man beobachtet. Und man findet immer einen Grund, und wenn man eine Methode hat, alles zu kritisieren, dann kann man das ewig tun, ohne das zu unterbrechen. Das heißt, hat man eine kritische Einstellung, hat man eine totale Einstellung zur Welt. Ein normaler Mensch sozusagen hat nur ähnliche Einstellungen, zum Beispiel zur Familie, zu seinem Beruf oder zu seiner Situation, hat ähnliche Aufgaben, hat ähnliche Positionen und so weiter. Sein Horizont ist ähnlich. Der kritische Mensch ist unähnlich. Ja? Er ist verwickelt in einen Vorgang des kritischen Denkens, der niemals enden kann. Und in dieser Totalität aller Welterscheinung in sich einschließt, als Gegenstand der Kritik. Und der dritte Punkt ist eben für mich der wichtigste, das hatte ich auch angesprochen, ich möchte aber rekapitulieren das, was ich gesagt habe. Das ist die Entdeckung des Unbewussten. Was ist die Entdeckung des Unbewussten? Erstens haben wir kritische und selbstkritische Vorgang. Schon dieser kritische und selbstkritische Vorgang, schon dieser Zweifel an allem, an sich selbst und an alle anderen, schon dieser Zweifel ist ja unendlich. Schon dieser Zweifel schafft eine Totalität. Das beginnt schon mit Descartes. Indem ich an allem zweifle, sozusagen gewinne ich einen Zugang zur Totalität der Welt und aller weltlichen Erscheinungen. Nun, interessant für diese Zeit ist, dass diese Zeit noch sozusagen noch einen Schritt weiter geht. Und zwar folgendes. Zwar kann ich alles kritisieren, und ich kann ja alles kritisieren, auch was ich beobachte, was ich generell beobachte und was ich an mich beobachte. Aber es bleibt etwas, was von mir verborgen ist, was ich nicht beobachten kann. Und zwar strukturell. Das ist meine eigene, sagen wir so, im weitesten Sinne des Wortes, körperliche Beschaffenheit. Das ist sozusagen das Schicksal, das mich gesetzt hat an diese Stelle und nicht an eine andere. Das heißt, ich bin zum Beispiel durch das Schicksal gezwungen, hier in diesem Raum vor Ihnen zu sitzen. Ich konnte dieses Schicksal nicht völlig überblicken. Ich kann dieses Schicksal auch nicht meistern. Das heißt, es ist nicht in meiner Macht gewesen, diesem Schicksal zu entgehen. Schon ab dem Moment, in dem ich geboren bin, in einer gewissen Familie unter gewissen Umständen, war schon klar, es geht in diese Richtung. Nun, wenn ich jetzt sitze und Sie beobachte und mich selbst beobachte, ich kann mich kritisieren, ich kann Sie kritisieren, ich kann das Schicksal kritisieren, ich kann alles kritisieren, was draußen ist. Aber es ist ein Vorgang, der gewisse Grenzen hat. Nehmen wir an, jemanden, der zum Beispiel zur gleichen Zeit an dem gleichen Ort ist, irgendwo, meinetwegen, ich weiß nicht, im Dschungel. Der sieht auch was anders, der Tiger oder Krokodil und so weiter, er kritisiert sie, sie kritisieren ihn. Auf jeden Fall ist es der gleiche Vorgang. Aber kann man sagen, ist es der gleiche Vorgang oder nicht der gleiche Vorgang? Wir haben dafür keine Sprache. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, wir haben zwar die Möglichkeit, alles zu beobachten, was zu beobachten bekommt. Wir haben die Möglichkeit, uns selbst dabei zu beobachten. Aber uns fehlt der Vergleich zwischen dem, was wir als unser Schicksal de facto bekommen haben, und was unser Schicksal sein könnte. Dieser Vergleich fehlt, es fehlt die Sprache, die dieser Vergleich beschreiben könnte. Und das ist letztendlich das Unbewusste. Das heißt, die Summe der Ereignisse, also geht man in die Richtung Freuds, Kindheitsereignisse, sexueller Traumata und so weiter, geht man in Richtung Nietzsche, Lebens- und Machtdispositionen, geht man in Richtung Marx, ökonomische Bedingungen und so weiter. Auf jeden Fall Kräfte, die wir nicht kontrollieren können, die unsere Klasse bestimmen. Diese Kräfte können nicht reflektiert werden, sie können nicht beschrieben werden, aber sie sind diejenige Kräfte, die unsere Position bestimmen, aus der heraus überhaupt unser Diskurs und kritische reflexive Vorgang, diese ganze Praxis führen können. Und man fragt sich, gibt es eine Möglichkeit, das auch zu reflektieren? Kommen wir an einen gewissen Punkt, der sehr wichtig ist. Das heißt, diese schicksalhafte Disposition, diese Vorbedingungen unserer Seele sind manchmal günstig und manchmal nicht günstig. Wir können aber das nicht so richtig beurteilen, eben weil wir es nicht vollständig analysieren können. Zum Beispiel, wenn ich ein Proletarier bin, ich bin also durch das Schicksal in die Position versetzt, dass ich ein proletarisches Bewusstsein habe, aber vor allem das proletarische Unbewusste, dann kann ich die gleiche Geschichte, die ganze Geschichte als Geschichte der Ausbeutung des Menschen, des Klassenkampfes und so weiter erfahren. Ich kann sie sehen. Aus meiner Perspektive heraus, als Proletarier, kann ich das. Aber ein wirkliches Individuum kann das nicht. Weil seine Position ist eine solche, oder sozusagen das Leben hat ihn in so eine Position gebracht, dass er aus dieser Position das nicht kann. Er sieht sozusagen, hat strukturell ein falsches Bewusstsein, eine falsche Perspektive, individualistische Perspektive eines Mitglieds seiner Klasse, die die andere Klasse ausbeutet und deswegen auch nicht fähig ist, diesen Ausbeutungsprozess zu reflektieren. Oder nehmen wir, ich bin ein Arier. Wenn ich ein Arier bin, dann bin ich imstande, sozusagen der Rassenkampf zu begreifen. Bin ich ein Jude, bin ich nicht imstande, das zu tun. Oder nehmen wir, ich bin ein Kandinsky. Er sagt, es gibt vielleicht drei oder vier Menschen, die eine solche von der Natur gegebene Empfindlichkeit zur Farbe Form haben als Künstler, dass sie fähig sind, diese unbewusste Wirkung zu erkennen. Und alle anderen eben nicht. Das heißt, der Künstler ist ungefähr wie ein Arier oder ein Proletarier. Ja, das ist derjenige, der durch seine Veranlagung, durch seine spezifische, naturgegebene, unbewusste Beschaffung, diese bewegte Position hat. Diese Position, die kann ich aber erfahren, aber ich sehe sie nicht. Nur durch die reale Entgrenzung, und die reale Entgrenzung ist der Kampf. Ja? Das heißt, trete ich in einen Kampf mit der anderen Position, trete in einen Kampf mit der anderen Menschen, kann ich mein Schicksal befragen durch diesen Kampf. Und ich kann dann feststellen, etwas, was ich in Diskussion nicht feststellen kann, nämlich ob das Schicksal mich in eine richtige Position versetzt hat oder in eine falsche. Das heißt, das Kriterium der Wahrheit ist der Kampf und die Praxis. Das ist nicht nur der Blick von außen, ja, das ist, sondern das war das Hauptprinzip zum Beispiel des dialektischen Materialismus, der steinischen Prägung. Damals wurde es sozusagen offiziell gesagt, viele sagen oder denken, Stalinismus war dogmatisch, war überhaupt nicht dogmatisch, sondern es wurde bestritten, dass so wie etwa wie eine Lehre, dogmatisch oder nicht dogmatisch, eine Lehre überhaupt möglich ist. Nur die Praxis und der reale Kampf können entscheiden und sind die Kriterien des Erfolgs oder Misserfolgs eine Idee. Lehre hat wenig Bedeutung. Also was für eine Konstruktion oder Grundkonfiguration haben wir, wenn wir die Entgrenzung als Befreiung erleben? Die Ausgangsposition ist allgemein philosophisch oder metaphysisch. Wir haben das Gefühl, unsere Seele steckt, wie Plato sagt, einfach, unsere Seele steckt in unserem Körper wie in einem Gefängnis. Sozusagen, wir sind nur partikular. Wir sind isoliert, vereinzelt, unterworfen den spezifischen Bedingungen unserer individuellen Existenz. Sind wir gläubig? Sind wir metaphysisch? Sind wir philosophisch? Dann glauben wir daran, dass wir so einen Geist oder Vernunft haben oder Glaube, die imstande sind, diese Isoliertheit zu transzendieren und uns auf der Ebene der Reflexion weichen zu führen, wo wir mit allen anderen vereint sind. Ja, wir sind zwar körperlich getrennt, aber wir sind in unserem Denken vereint. Vereint in dem Sinne, also nach der metaphysischen Vorstellung, in dem Sinne, dass das Wahres, was ich denke, denken als Wahres die anderen auch. Wenn ich zum Beispiel sage, 2 plus 2 sind 4, dann ist es zwar mein persönlicher Gedanke, aber weil es ein vernünftiger Gedanke ist, dann ist es ein Gedanke einer anderen auch. Das heißt, die Mathematik, die Geometrie, der Geist, die Vernunft, die Sprache, Logos, generell, sind die Wege, die den Menschen aus seiner Isolation führen, auf einer Ebene, auf der er mit anderen vereint wird. Eine solche Möglichkeit der Vereinigung ist sicherlich ja auch der Glaube an den allmächtigen Gott, der über sozusagen alle steht. Das heißt, die Problematik, und das ist die Problematik des 20. Jahrhunderts, beginnt dort sich anzukündigen, wo man im Grunde in einer metaphysischen Konstellation bleibt, aber an die Möglichkeit des Ausgangs durch die Vernunft nicht mehr glaubt. Das heißt, wenn ich nur den Körper habe, deswegen geht es darum, wenn ich nur, wie Nietzsche sagt, ein krankes Tier bin, ich bin nur ein Körper, wenn ich keine Seele habe, wenn ich keine allgemeine Vernunft habe, wenn das alles Teil meines Körpers ist, dann gibt es für mich keine Chance, auf der ideellen Ebene, auf der Ebene des Denkens, mein Körper, meine Isoliertheit, meine Bestimmtheit, Getrenntheit sozusagen vom Ganzen, mein Mangel an der Universalität zu überwinden. Aber der Traum von dieser Überwindung bleibt. Der Traum bleibt. Also diese Entgrenzung als Befreiung, ich würde sagen, es ist eine körperliche Metapher der Vernunft, so sagt es, ja? Eine körperliche Metapher des Geistes. Führt aber zu interessanten und eigentlich unerwarteten Effekten. Also wenn ich nur ein Körper bin, dann ist alles, was ich sage, auch nicht Ausdruck meines Denkens, sondern ist es sozusagen ein Sprachkörper. Die ganze Struktur, die ich benutze, ist sozusagen ein Kulturkörper oder semiotischer Körper. Wir haben nur mit dem Körper zu tun, jetzt und nicht mit den Gedanken oder Gefühlen oder Situationen anstellen, sondern mit der kodierten Dispositionen, mit den psychologischen Tatsachen, mit dem, wie gesagt, Sprache. In dieser Situation beginnt sozusagen diese, die ich ja eingangs geschrieben habe, diese gewisse Disbalance im apollinischen und dionysischen Staat zu wirken. Auf der einen Seite sagt am Ende des 19. Jahrhunderts Nietzsche, der eben diese Verkörperung der menschlichen Kultur als Körper, als erster konsequent gedacht hat. Er sagt, es gibt zwei Kräfte. Ja? Eine Kraft ist die Kraft der Auflösung, die dionysische Kraft, die die einzelnen Körper sprengt, sie vermischt zu einer entgrenzten totalen Masse, ja, zu einem Chor, in dem der Einzelne untergeht und alle Menschen gleich fühlen, in einem Zustand der körperlichen Ekstase, die durch die Musik vermittelt wird oder angeregt wird. Und auf der anderen Seite das apollinische Prinzip, das heißt das Prinzip der Getrenntheit, der Isoliertheit, des Partiellen, eine Form, in der gefangen wird. Ja, das heißt, die zwei Prinzipien werden gedacht als zwei gleichwirkende, gleichkräftige Prinzipien. Es ist aber ganz deutlich von Anfang an, dass die ganzen Hoffnungen von Nietzsche und die ganzen Hoffnungen der neuen Philosophie sich ausschließlich auf dem dionysischen Prinzip beruhen. Weil dieses dionysische Prinzip bietet uns die Möglichkeit, auf der Ebene des Körpers alles Feste fließen zu lassen und uns vermischen zu lassen mit den anderen körperlich. An dem Augenblick, an dem wir nicht mehr an die Möglichkeit denken, an die Möglichkeit glauben, uns mit anderen gedanklich, ideell, vernünftig zu vereinen. Und dann kommt es plötzlich zu extrem erhöhten Erwartungen an das Sexuelle. Die Erwartungen, die früher nie da waren. Niemals in der Weltgeschichte hat man von Sexuellen zu viel erwartet. Ja, man hat, liest man sozusagen vom frühen Griechenland bis noch Mitte des 19. Jahrhunderts, also von Homer bis zu, ich weiß nicht, französischen Roman von Flaubert. Einfach, ein normaler Mensch wird zu normalen Menschen, wenn er von Sexualität enttäuscht ist. Ja, sozusagen, diese Sexualität ist das, was ihn grundsätzlich enttäuscht. Ja, und nichts bringt. Nur sozusagen derjenige, der sich dem Gott gewidmet hat und dem Hören gewidmet hat und sozusagen sich vereint hat mit allgemeinem Prinzip sozusagen des Seins, das war der ist gerecht. Was ändert sich total im 20. Jahrhundert? Wir bekommen eine Religion des Erotischen und des Sexuellen, des Begehrens und was auch immer dazu gehört. Weil die Vermischung der Körper ist die einzige Chance der Vermischung überhaupt. Und der Überwindung der eigenen Grenze überhaupt sozusagen als einzige Möglichkeit praktisch bleibt. Und auf diesem Weg ist man praktisch bereit, alles zuzulassen und ist man im Grunde zu allem bereit. Ja? Man ist zum Krieg bereit. Marinette beschreibt, dass der Krieg die Vermischung der Körper ist, die Ekstase, in der sie die Körper vermischen, in der die Grenzen der Körper passieren. Man ist bereit, Folter nicht wahr zu begrüßen. Das war bei Octave Mirbeau der Fall, das war bei Partei der Fall, was Folter auch sozusagen an Grenzen des menschlichen Körpers ist. Zerstückelung, Vermischung und was auch. Das heißt, man ist dermaßen fasziniert und getragen von dieser Idee, dass man jeden Typ Wahnsinn und jeden Typ Selbstzerstörung, Zerstörung der anderen, ohne mit der Wimper zu zucken, bereit ist zu akzeptieren. Und zwar nicht, weil man so grausam ist und so weiter. Das Subjekt dieser Akzeptanz ist der gleiche vernünftige, sozusagen normale europäische Intellektuelle, der immer war. Aber an dem Augenblick, an dem dieser Intellektuelle plötzlich daran geglaubt hat, dass die Möglichkeit einer geistigen Transzendenz nicht mehr gegeben ist, ist absolut wahnsinnig. Er wird einfach wahnsinnig und ist bereit, alles zu zerstören, inklusive sich selbst, um diese Ekstase, diese Befreiung aus diesem Gefängnis zu haben. Es ist ein Modus des Fühlens am Anfang des Jahrhunderts. Und dann beginnt sozusagen alles zu fließen. Ja? Da beginnt es, zunächst einmal beginnt Verlaine damit, dass er sagt, die Dichtung ist Musik und nicht die Literatur und so weiter. Also alles, was in der Literatur, im Denken, in der Malerei fest ist, eine Form hat und so weiter, muss zerstört werden, muss fließen, und zwar unendlich fließen. Ja, muss sich vermischen, muss alle Grenzen verlieren. Ist das so? Dann ist man schon mal befriedigt. Aber nicht lange Zeit. Wenn wir nehmen jetzt die Dynamik der Auseinandersetzungen in der 10., 20. Jahre und uns fragen, was ist der Telos dieser Dynamik? Telos ist ganz klar, mehr Fließen, mehr Angrenzung, mehr Befreiung. Nebel zu fallen von der eigenen Form, also, ja, auf der eigenen Form. Und zwar, das sieht man ganz klar an dem Beispiel, die wir auch zum Teil im Rahmen dieser Reihe thematisiert haben. Nietzsche wird massiv kritisiert. Warum? Weil nach dem Dionysus der Übermensch kommt. Man sagt, dionysische Auflösung und Ekstase wird in diesem System nur angeboten, damit die neue Ordnung triumphiert. Die neue Ordnung des Übermenschen. Die erste Phase ist die Auflösung, die zweite Phase ist der Triumph des neuen Apollinischen, des übermenschlichen Apollinischen. Das war die Kritik. Heidegger wird dann kritisiert, später. Mit den gleichen Argumenten. Das ist gut, dass er sich dem Sein überlässt, dass es bei ihm alles fließt, dass alles zum Ereignis wird. Es ist aber nicht gut, dass er an so etwas wie eine Stiftung glaubt, das heißt an die Möglichkeit einer neuen Ordnung, die aus dieser Selbstüberlassenheit dem Ereignis entstehen kann. Auch Junger, den wir gelesen haben, ist akzeptiert, auch heute akzeptiert, solange es geht über die Dynamik dieser neuen Arbeitsepoche, an dem Moment, an dem aber man sagt, ja, er beginnt darüber zu sprechen, was für eine absolute Ordnung dann irgendwann sich etabliert, ist man nicht bereit, mitzumachen. In diesem Sinne, Benjamin, diese Arbeit über die Gewalt, die wir zusammen gelesen haben, ist ja absolut und hundertprozentig ein Schlüsseltext. Wo Benjamin sagt, im Grunde, jede Auflösung, jede Entgrenzung, jeden Tod, jede Zerstörung ist schlecht, nur weil sie und solange sie potenziell zur Etablierung einer neuen Ordnung führen. Wenn sie nur reine Zerstörung bleiben, aber solche reine Zerstörung ist nur die göttliche Zerstörung, die von Gott her, absolut Zerstörung, nur dann sind sie sozusagen gut. Nur sozusagen der Tod, der nur tötet, ja, ist der gute Tod. Jeder Tod, sozusagen, der etwas stiftet und ein neues Leben schenkt, ist ein schlechter Tod. Ja, das heißt, gerade das Radikale, gerade das Linke Denken war das Denken des Todes, der Entgrenzung im Sinne Nichtstiftung einer neuen Ordnung. Schon die Namen sagen das, ja. Negative Dialektik, ja. Also Dialektik, die zu keiner Stiftung einer neuen Ordnung führt. Oder Dekonstruktion, die eben nicht konstruiert, sondern dekonstruiert. Auch entgrenzt, ja. Auch in diesem Sinne befreit. Und das heißt eine absolut politische Komponente. Und diese politische Komponente ist für mich interessant momentan. Nämlich, wer ist der Gegner? Der Gegner ist der Faschismus, meinetwegen Stalinismus. Ja. Die ja auch zum Beispiel oft dargestellt werden in den Science-Fiction-Filmen oder so. Ja. Das, in der Imagination, in der Massenimagination, die man nicht unterschätzen soll. Und Faschismus ist immer dargestellt, sowohl philosophisch wie auch massenpsychologisch. Ja? Ist dargestellt als eine absolute Ordnung. Auch in den Filmen, auch in der Literatur, überall. Ja? Man erkennt das sozusagen. Irgendwelche fehlt ja sozusagen. Ich weiß es nicht, Bruce Willis oder wer, gerät in eine faschistische Ordnung, sagen wir. Und das ist alles gut organisiert, funktionalisiert, jeder kennt seinen Platz, alle bewegen sich, alle reduzieren sich fast zu einem Automat. Ja, der Mensch wird zu einem Automat. Er kennt seinen Platz, er weiß nicht, was draußen passiert. Er erfüllt seine Funktion mit einer absoluten Präzision, aber er überblickt das Ganze nicht und so weiter. Er ist eben nicht kritisch. Ja? Der kritische Mensch überblickt das Ganze, aber der faschistische Mensch ist sozusagen ein Mensch der Konformität. Was heißt Konformität? Das heißt, es ist auf seinem Platz und ist ja mit seiner Funktion völlig identisch. In welche Richtung man auch geht, ja, wenn man auch liest, Foucault, Deleuze, einfach, es kommt immer zu dieser Vision einer absoluten Ordnung, einer absoluten Starre, einer absoluten Identität zwischen Mensch und Funktion und zwischen Mensch und seinem Körper. Und die werden als eine absolute Bedrohung empfunden. Ja? Auch in Filmen, wie gesagt, auch überall. Und deswegen zum Beispiel, wenn, ich weiß nicht, James Bond, Bruce Willis, Sylvester Stallone, wenn sie zum Beispiel in einem Film beginnen, diese ganze Zivilisation, die sie ja treffen, ja, sie treffen in jedem Film so eine Zivilisation, so eine autoritäre Ordnung. Wenn sie beginnen, diese Ordnung zu zerstören und dabei, ich weiß nicht, hunderte Menschen getötet werden und die ganze sozusagen Pracht dieser Zivilisation untergeht, unsere Sympathien sind nicht wahr auf der Seite von den wahren Helden, ja, von den kritischen Helden. Aber Bruce Willis ist diese negative Dialektiker sozusagen, ja, das Dekonstruktivist. Weil diese Menschen sind nur Automaten, ja, das sind praktisch nur funktionale Elemente eines Systems. Wir können sozusagen kein Mitleid mit ihnen, sie können zu Hunderten sterben, aber wir haben kein Mitleid mit ihnen. Das ist wie mit einem, ich weiß nicht, Ameisen kann Mitleid haben. Ja. Das heißt, unsere Sympathien liegen automatisch auf der linken Seite, im weitesten Sinne des Wortes. Und links bedeutet Entgrenzung mit allen Mitteln, inklusive der Mittel der Anwendung der radikalsten Gewalt. Absolutes Fließen, Überwindung jeder Starre, jeder Ordnung, jeder Form. Das Bestehen auf einer Form, auf einer Ordnung, auf einer Funktionalisierung und so weiter, wird gesehen als faschistisch, als rechts, als totalitär. Das ist totalitär. Totalitäre Ordnung, wo alle Roboter sind. Ja? Wo der Mensch ist wie ein Roboter. Das ist die totalitäre Ordnung. Vielleicht nur in den letzten zwei, drei Jahren beginnt dieser linke Diskurs da, und das ist wahrscheinlich der Anfang des 21. Jahrhunderts, beginnt dieser linke Diskurs langsam zu wandern, eigentlich dorthin, wo er gewissermaßen schon 100 Jahre sozusagen hingehört, nämlich nach rechts. Und zwar im Sinne von dem modernen Consulting. Ja, wenn man Management Bücher liest oder Sendungen, wie ich zum Beispiel regelmäßig sehe, wo irgendwelche progressive Consulting-Firmen sozusagen die Management beraten, dann beginnen sie alle damit, dass der beste Management ist der Chaos-Management. Und gute Chaos-Theorie ist die Grundlage des modernen Managements. Das heißt, der richtige Management muss damit beginnen, dass er die ganze Struktur in seiner Firma zerstört, dass er alle Hierarchien auflöst, dass er die Menschen zu einem Zustand bringt, wo alle machen, was sie wollen und mischen sich ein, wohin sie wollen. Die schaffen diese Unordnung, Unklarheit der Aufgabe und das sozusagen befreit das Kreative. Dann bringt sozusagen die Firma nur ein Geld am Ende des Jahres, weil alle Mitarbeiter nicht zu ihrer Funktion reduziert werden, sondern sozusagen sie werden entgrenzt, ja, und ihre Kreativität fließt mit einer ungeheure Energie. Das geht auch generell für die ganzen Themen der Globalisierung, ja, nicht wahr? Die Grenzen sprengen, bedeutet im Grunde woanders zu investieren, ja, und so weiter und so fort. Das heißt, in der neue, freifließende, finanziell und nicht industriell bestimmten Wirtschaft, kapitalistischen Wirtschaft plus, unter den Bedingungen des heutigen Managements, wandern diese Theorien der Entgrenzung und des Freifließens in das Institutionelle hinein. Das heißt, sie würden als Institutionen etabliert. Und zwar als Herrscher. Also wo es mehr fließt, dort ist die Herrschaft ja eigentlich da. Das ist auch logisch. Und nicht nur das. Weil so funktioniert eigentlich die totalitäre Herrschaft von Anfang an. Und was ist interessant bei Hannah Arendt, dass sie eine Beschreibung der totalitären Herrschaft gibt, die für jemanden, der in diesem System gelebt hat, im Unterschied zu allen anderen, die man liest, absolut sofort zu erkennbar ist. Also Wiedererkennungseffekt ist ja groß.